Podcast 2. Passage 2, am Mikrofon Bernard Senn. Der Genfer Literaturwissenschaftler und Arzt Jean Starobinski gehört zu den ganz Großen seines Fachs. Mit wegweisenden, ideengeschichtlich orientierten Studien zu Montesquieu, Montaigne und Rousseau hat er vor über 50 Jahren für Furore gesorgt. Und seine Essays zur Aufklärung sind ebenso Standardwerke wie jene zur Literaturkritik. Vor 2 Jahren hat er sein Archiv und seine umfangreiche Bibliothek dem Literaturarchiv in der Schweizer Nationalbibliothek vermacht. Doch zur Ruhe gesetzt hat sich Jean Starobinski, der am 17. November 92 Jahre alt geworden ist, deswegen nicht. Soeben ist von ihm in Frankreich ein Buch zur Melancholie erschienen. Barbara Basting konnte Jean Starobinski jüngst in Genf besuchen.
Mon esprit travaille en faisant des associations.
Wir können nicht nur lernen, wie man Montaigne lesen muss, oder wir können nicht nur lernen, wie man Rousseau lesen muss, sondern wir können von ihm vor allem lernen, wie man schreibt.
Er schaut, wie meandern bestimmte Vorstellungen, Werte, Ideen, Theorien, Konzepte durch verschiedene Bereiche der Kultur und des Wissens und verändern sich und setzen sich fest und schaffen einfach dadurch Sinn.
L'homme est né libre et partout il est dans les fers.
Und was man sicherlich von ihm lernen kann, ist, dass man nicht diese scharfe Trennung macht zwischen eher naturwissenschaftlichen und eher geisteswissenschaftlichen Bereichen, sondern dass man sich doch in beide Bereiche hineintraut und dann schaut, welche Verbindungen, welche Kohärenzen, aber natürlich auch welche Unterschiede und welche Reibungen man also dabei herausfinden kann.
On peut toujours mettre en doute son propre savoir, toujours.
Man kann sein eigenes Wissen immer anzweifeln, sagt Jean Starobinski nachdenklich, als wir nach einem Spaziergang durch sein angestammtes Genfer Wohnquartier Champel zusammen mit seiner Frau Jacqueline am Ende eines herrlichen Frühjahrstages auf einer Bank im Parc Bertrand sitzen. Denn schließlich, fügt er an, könne man immer auch Opfer seiner eigenen Illusionen sein. Das ist ein Satz, der bei einem bis ins hohe Alter derart produktiven Gelehrten überrascht. Es ist ein Satz, der an den methodischen Zweifel eines René Descartes erinnert. Und der Satz klingt melancholisch aus dem Mund eines Mannes, der zuvor begeistert wie ein 30-Jähriger von seinen Publikationen und Projekten erzählt hat. Jüngst etwa ist ein umfassender Band mit dem schönen Titel »L'encre de la Mélancolie«, die Tinte der Melancholie, in der profilierten Bibliothek des 21. Jahrhunderts, der Edition Seuil, erschienen. Jean Starobinski kündigt ihn bei meinem Besuch schon an. Als Sammelband mit seinen Schriften zu diesem Thema, angefangen mit seiner medizinischen Doktorarbeit aus dem Jahr 1960 zur Geschichte der Behandlung der Melancholie.
Il s'agira d'études dans diverses directions et d'un regroupement de mes travaux à partir de la thèse de médecine sur l'histoire du traitement de la mélancolie.
Und ein weiteres, noch unfertiges Projekt, von dem er spricht, zeugt einmal mehr von seiner Produktivität und Originalität. Es soll sich der Geschichte der Journée widmen, der Frage, wie in der Literatur Tagesabläufe dargestellt werden. Das werde notgedrungen ein unvollständiges Buch, entschuldigt sich Starobinski. Aber es geht ihm dabei ums erzähltechnische Prinzip, Denn von Homer bis Proust ist die Art, wie ein Tag dargestellt wird, sehr aufschlussreich.
Ce sera un livre très imparfait ou très incomplet plutôt, parce que j'ai estimé que la forme du jour était une forme littéraire extraordinairement féconde et l'utilisation de l'espace du jour pour le récit, que ce soit par Proust ou par Homer, quand il décrit une bataille, c'est quelque chose qui est extraordinairement révélateur.
Die Idee für dieses Projekt kam Jean Starobinski durch seine Kenntnis von Ordensregeln und religiösen Traktaten. Aber wie kommt man von dort zur Literatur? Ganz einfach. Er denke in Assoziationen, hat Jean Starobinski im Zusammenhang mit diesem Projekt vor einiger Zeit im Westschweizer Radio erzählt. Und die Strukturierung des Tages durch die Religion war in der abendländischen Kultur zentral.
Mon esprit travaille en faisant des associations et évidemment la journée religieuse, ça a été quelque chose d'essentiel dans la culture occidentale.
Er sagte das in einer Sendung aus Anlass seines 90. Geburtstags. Das war auch deswegen ein besonderes Datum, weil er kurz zuvor seine rund 40.000 Bände umfassende Bibliothek und sein Archiv der Schweizerischen Nationalbibliothek vermacht hatte. Und nun ließ er vor den Regalen und Bücherkisten noch einmal die Bestände Revue passieren und damit auch ein reiches Gelehrtenleben. Von der gigantischen Bibliothek Jean Starobinskis sehe ich bei meinem Besuch im Frühjahr 2012 nicht mehr viel. Sie hätte in seinem jetzigen Apartment, so großzügig es ist, kaum Platz. Der Empfang durch Jean Starobinski ist ausgesprochen herzlich. Anlass meines Besuchs ist eine Sendung mit dem exzellenten Rousseau-Kenner anlässlich des 300. Geburtstags von Rousseau. Doch nachdem Jean Starobinski erfahren hat, dass ich vor 30 Jahren auf Anraten seines Kollegen, des Konstanzer Romanisten Hans-Robert Jauss, fast ein Auslandssemester bei ihm in Genf verbracht hätte, was damals wegen administrativer Hürden flach fiel, werde ich von ihm und seiner Frau noch zum Tee und zu einem Spaziergang eingeladen. Im Laufe des Nachmittags streifen wir viele der Themen, mit denen sich Jean Starobinski zeitlebens beschäftigt hat. Und en passant erscheinen dabei Fragmente der Biografie eines Mannes, der ähnlich wie Jean-Jacques Rousseau seiner Heimatstadt Genf zwar eng verbunden ist, dessen Wirkung aber wie jene Rousseaus weit darüber hinausstrahlt. Denn wenige haben wie er Grenzen und Disziplinen gesprengt, wenige haben ihren Fächern so viele Impulse gegeben. Vielleicht spiegelt sich in all dem ein Teil seiner Herkunft. Jean Starobinski, 1920 in Genf geboren, ist das, was wir heute einen Secondo nennen würden. Und er erzählt, wie seine polnischstämmigen Eltern 1913 und 14 aus Warschau nach Genf gekommen sind. Der Vater studierte Medizin, lernte in Genf die Mutter kennen und man bewegte sich, ganz ähnlich wie im Haushalt seiner späteren Frau, scheinbar mühelos zwischen den Kulturen und den Sprachen Polnisch, Russisch, Französisch, Deutsch.
Mon père et ma mère, tous deux, se sont rencontrés à Genève, mais tous deux étaient venus encore au temps de, en tout cas mon père, de l'Empire russe. Il avait quitté sa famille de Varsovie pour venir étudier à Genève. En 1913, on pourra fêter le centenaire l'année prochaine. Et ma mère est arrivée en 14, donc je suis né à Genève, j'ai grandi et donc à l'Institut Rousseau.
Als Kind besuchte er zunächst das Institut Rousseau, eine Reformschule, die im Geiste Rousseaus vom Genfer Psychologen Édouard Claparède gegründet worden war. Seine Erinnerung daran wirkt zunächst anekdotisch.
Donc ce n'était pas Émile qu'on éduquait, c'était un groupe de petits Émiles qui étaient
inviter à cultiver des petits jardins, à entrer en contact avec la réalité, à dessiner les uns pour les autres. Il y avait un élément emprunté aux écrits de Rousseau ou à l'esprit de Rousseau qui prévalait dans cette petite école dont j'ai gardé un souvenir merveilleux.
Die demokratische Erziehung zum Miteinander, zur Aufmerksamkeit füreinander und für die Umwelt, für die Natur und fürs Künstlerische, alles eher ungewöhnlich in der damaligen, auf Disziplin ausgerichteten Pädagogik. Diese Erziehung hinterließ Spuren bei Jean Starobinski, der amüsiert berichtet, wie er zu einem von vielen kleinen Emil wurde. Allerdings führte der Weg vom Primarschüler im Institut Rousseau keineswegs schnurgerade zum Rousseau-Experten. Denn Jean Starobinski, der in einem kultivierten Haushalt mit vielen Büchern und Klavierunterricht aufwuchs, las als junger Mensch keineswegs Rousseau, sondern die Literatur seiner Zeitgenossen. Dazu gehörten in den 30er Jahren Autoren wie Paul Valéry oder die Surrealisten, für die er und seine Schulkameraden sich begeisterten. Und dazu gehörte auch die Verlagsproduktion eines jungen Verlegers namens Albert Skira mit seiner legendären Kunstzeitschrift Minotaure und Autoren wie André Breton.
Je n'étais pas un lecteur de Rousseau dans l'adolescence. J'étais un lecteur des modernes, j'étais un lecteur de ce qui paraissait dans les années 30. C'était Valéry, c'était le surréalisme aussi, c'était la production d'un futur éditeur genevois qui alors était parisien, Skira, et sa revue Minotaure, et je touchais un petit peu au surréalisme à travers l'enthousiasme de mes camarades et à travers ma découverte de cette très belle revue dont l'esprit était animé par essentiellement André Breton.
Während des Zweiten Weltkrieges verlegte Skira seine Aktivitäten aus Paris nach Genf zurück, wo Starobinski ihn näher kennenlernte. Und das war die Grundlage für eine spätere Zusammenarbeit.
Mais Skira est venu à Genève pendant la guerre, et là je l'ai connu de beaucoup plus près et j'ai participé encore à des activités de Skira par la suite.
Das intellektuelle Klima in Genf war damals geprägt von Flüchtlingen des Nazi-Regimes. Und so kam es, dass Jean Starobinski auf dem Gymnasium einen deutschen Schulfreund namens Heinz Maras hatte, mit dem er Deutsch sprach und den er in seinem Elternhaus besuchte. Die Mutter des Klassenkameraden war, wie er erst später erfuhr, Felice Bauer, die berühmte Geliebte Franz Kafkas.
J'avais un très bon ami collégien qui s'appelait Heinz Maras. Et il m'amenait quelquefois chez ses parents qui louaient une villa à la sortie de Genève sur la route de Chênes. Il avait une sœur et son père et sa mère étaient là et nous parlions allemand. Et ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard que j'ai appris que sa mère avait été la fameuse première fiancée de Kafka à Berlin, Felice. Et j'avais retrouvé même chez des bouquinistes à Genève des livres avec l'ex-libris Felice Bauer.
Später fand Jean Starobinski bei Genfer Antiquaren sogar noch Exemplare aus der Bibliothek mit Ex-Libris von Felice Bauer. Doch die Familie von Heinz Maras zog in die USA weiter. Später traf man sich noch einmal, dann verlor sich der Kontakt. Wieder eine Anekdote, möchte man meinen. Doch ich spüre, wie Jean Starobinski, der später Werke von Kafka ins Französische übersetzte und kommentierte, diese Art der Nähe zu einer großen Figur der Weltliteratur berührt.
Je ne sais pas ce qui est arrivé à Heinz, je l'ai revu après la guerre, mais je n'ai pas osé lui parler de sa mère. C'est délicat quand même. Et je reste quand même très, très ému par cette idée de
ce peu de relations qu'il suffit d'avoir pour être tout à coup à distance, mais en contact d'une certaine façon avec une personne qui a compté dans l'histoire littéraire. Ouais.
Es ist übrigens auch nicht das einzige Mal an diesem Nachmittag, dass wir die Geschichte der Genfer Immigranten streifen. Jean Starobinski und seine Frau führen mich bei unserem Spaziergang durch ihr Quartier zu einem Ort ganz in der Nähe ihrer Wohnung, wo das Haus stand, in dem der österreichische Schriftsteller Robert Musil 1942 im Genfer Exil starb. Eine Büste von Fritz Wotruba erinnert an Musil. Den Totenschein stellte der herbeigerufene Notarzt aus, wie Jean Starobinski vor der Büste von Musil erzählt. Und dieser Notarzt war sein Vater.
Il est accouru ou il a pris un taxi, car il ne conduisait pas et il l'a trouvé mort. Alors le bulletin, je l'ai vu une fois parce qu'on l'avait encadré, exposé à Berne.
Jean und Jacqueline Starobinski machen diesen Spaziergang häufig. Und doch kommentieren sie fast ergriffen den bitteren Zug, den Wotruba Musil verliehen hat.
Mais il y a une, comme une expression d'amertume.
Robert Musil war im Genfer Exil nicht glücklich. Jean Starobinski erklärt mir auf unserem Spaziergang, dass dies wohl mit der distanzierten Haltung der Schweizer den Flüchtlingen des Naziregimes gegenüber zu tun hatte, denen ein regulärer Broterwerb oft verwehrt blieb und die so auf Almosen angewiesen waren.
Il y a eu une attitude suisse, comment dire, d'appeasement devant la présence du nazisme en Allemagne, et les réfugiés n'avaient pas le droit d'avoir un travail lucratif. Ils ne pouvaient pas vivre de leur travail, et ça a beaucoup, je dirais presque outragé, des écrivains ou des journalistes, ou des parfois des musiciens, pas suffisamment reconnu, qui ne pouvait que vivre de charité, finalement. Et je crois que ça a été le cas de Musil.
Wenn man hört, wie sehr Jean Starobinski die damaligen Flüchtlingsschicksale bewegen, die bis in seine Familiengeschichte hineinreichen, dann erklärt dies auch eine Facette seines Interesses an Jean-Jacques Rousseau. Denn dieser hatte der Französischen Revolution ihre so einflussreichen Parolen von Freiheit und Gleichheit geliefert. Wir sind wieder zurück in Starobinskis Genfer Salon. Und bevor wir über Rousseau sprechen, erzählt er über seinen Weg zu Rousseau, der keineswegs vorgezeichnet war. Einen ersten Zugang eröffnete ihm die Genfer Literaturwissenschaft mit brillanten Exponenten wie Marcel Raymond und Albert Béguin. Jean Starobinski erinnert sich an die beiden Gelehrten. Sie gehörten einer Generation an, die in ihrer Jugend den Ersten Weltkrieg und den Aufstieg des Faschismus erlebte und später mit der französischen Résistance sympathisierte. Beide waren in den 20er Jahren als Lektoren in Deutschland und hatten sich mit der dort blühenden Geisteswissenschaft auseinandergesetzt, zum Beispiel mit dem dort lehrenden Schweizer Kunsthistoriker Heinrich Wölflin.
Ainsi, Raymond et Béguin, qui allaient se retrouver très, très unis, très liés dans l'époque de la guerre et de la résistance, avaient tous deux un même parcours. Une licence en lettres en Suisse romande, un poste de lecteur en Allemagne, un retour d'Allemagne avec une réflexion sur l'apport spécifique de l'Allemagne et de la création en pays germanique, aussi bien que de la réflexion sur l'art. Ce qui fait que Raymond était imprégné de l'esprit de Wölfflin, que Béguin, qui allait bientôt tourner le dos à ce courant, était imprégné de l'esprit du grand romantisme allemand.
Jean Starobinski unterstreicht die Bedeutung dieser Beziehung zur deutschen Kultur, die auch die Genfer Literaturwissenschaft prägte. Sie vermittelte Rousseau samt seiner Rezeption im deutschen Idealismus.
Et c'est dire que dans l'approche de Rousseau, à Genève, une composante de l'écoute allemande de Rousseau a pu se transporter, ce qui fait que les lecteurs allemands de Rousseau, Schiller et les autres, et surtout Hölderlin, ne sont pas des étrangers à Genève.
Für die intellektuelle Biographie Jean Starobinskis darf die Bedeutung dieser Genfer Tradition nicht unterschätzt werden. Hier liegt der Keim seines ideen- und kulturgeschichtlich geprägten Zugangs zur Literatur. Marcel Raymond beeindruckte den jugendlichen Gasthörer Jean Starobinski in seiner Rousseau-Vorlesung, aber besonders mit Rousseaus Liebes- und Eifersuchtsszenen.
Et je me souviens des grands moments de ce cours, notamment des leçons où il parlait de ce séjour qui allait tourner au drame de Rousseau chez Madame d'Épinay, où il rencontre une belle-sœur de Madame d'Épinay, Madame Doudetot, dont il tombe amoureux et qui lui fait vivre une expérience qui est comme la source de son roman, de la nouvelle Héloïse. Et les pages des Confessions où Rousseau décrit cet amour et cette folie qui s'est emparée de lui sont restées dans ma mémoire avant que je ne prenne en main les textes de Rousseau et que je ne les étudie.
Aber bevor sich Jean Starobinski näher mit Rousseau beschäftigen sollte, kamen erst einmal zwei andere Autoren zum Zuge, Stendhal und Montesquieu. Stendhal, kurz vor Beginn der Französischen Revolution geboren, war zwar ein Leser Rousseaus, aber ähnlich wie bei Schiller und Hölderlin war seine Rousseau-Lektüre gebrochen durch die Erfahrung der Revolution und der Herrschaft Napoleons.
L'auteur qui a été l'objet de mon travail de licence, c'était Stendhal. Stendhal, je saute en somme dans le jeu des influences une génération, ou pas tout à fait un siècle, après Rousseau. Stendhal a été un lecteur passionné de Rousseau, mais il a été d'une certaine façon un témoin de la Révolution et de Napoléon. Et pendant la guerre, c'est Stendhal qui me parlait. Et mon tout premier livre a été un choix d'étude, ou plutôt un choix de texte, précédé d'une étude, sur Stendhal.
Und durch seine Stendhal-Lektüre kam Jean Starobinski zu dem Thema, das ihn während der nächsten Jahre vorrangig beschäftigen sollte, die aufklärerische Demaskierung.
Et par la suite, je m'étais intéressé à une activité qui était résolument stendhalienne et très française, très, très propre à l'enlightenment des Anglais et à l'esprit des Lumières, le démasquage. Stendhal voit des masques et les arrache.
Stendhal sieht überall Masken, die wegreißt, und Starobinski entdeckt dieses Motiv auch bei anderen Autoren, bei Montaigne, bei La Rochefoucauld oder Montesquieu und Proust. Und er sieht darin ein Thema für eine Doktorarbeit.
Et je m'étais intéressé jusqu'à avoir le projet d'une thèse sur les écrivains démasqueurs. Ça commençait par Montaigne, ça continuait pour le XVIe siècle, ça continuait par La Rochefoucauld et ses fameuses maximes qui dévoilent le mal au tréfonds de la conscience humaine. Un auteur par siècle. Eh bien, pour le XVIIIe siècle, c'est d'abord Montesquieu qui m'avait attiré. Et j'avais même fait, et c'est l'être personne, qui sont une entreprise de démasquage à travers des masques.
Montesquieu, Der Vordenker der modernen Gewaltenteilung hatte Starobinsky besonders interessiert, weil er in seinen Lettres persanes, seinen persischen Briefen, das Husarenstück einer Demaskierung per Maskerade vollführte. Für Jean Starobinsky folgten produktive Jahre. Nach der Publikation einer Einführung in Montesquieu schrieb er während seiner Gastsemester in den 50er Jahren an der Johns Hopkins University in Baltimore in den USA ein erstes Buch über den Renaissance-Autor und Essayisten Michel de Montaigne. Es war zugleich die Grundlage für eines seiner besten Bücher, das 1982 erschien, Montaigne en Mouvement, Montaigne in Bewegung. Im Jahr 1958 dann schloss Jean Starobinsky seine literarische Doktorarbeit über Jean-Jacques Rousseau ab.
Et puis les livres se sont gonflés, les études sont devenues plus amples. Il en est résulté un livre sur Montaigne, des cours en Amérique sur Montaigne, à l'université Johns Hopkins, où l'on m'avait chargé du 16e, 17e siècle, dans mes enseignements durant 3 ans, dans les années 50. Et finalement, comme j'avais déjà un peu épuisé la veine Montesquieu, je me suis tourné, avec les encouragements de Marcel Raymond, vers Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle, Transparenz und Hindernis, das war ein Paukenschlag. Keine biografistische Lektüre, sondern eine, die existenziell orientiert war. Und so ist der Untertitel zu deuten. Rousseau behauptet von sich immer wieder, er sei durchsichtig wie ein Kristall und trotzdem werde er verfolgt und von Hindernissen umstellt.
Le titre ou le sous-titre de mon livre était en fait le résultat d'une approche existentielle ce que confesse Rousseau, car il déclare que son cœur est transparent comme le cristal, et Rousseau perçoit partout des obstacles qui lui sont opposés.
Masken und Demaskierungen, Transparenz und Hindernisse, solche dialektischen Begriffspaare charakterisieren Jean Starobinskys methodischen Zugriff. Sie finden sich wieder in seinem Spätwerk, etwa in der Studie Action et Réaction, Aktion und Reaktion, Leben und Abenteuer eines Begriffspaares aus dem Jahr 1999. Aber kehren wir zurück zu seinem Rousseau-Buch. Mit ihm hatte Jean Starobinsky einen brillanten Einstand als Literaturwissenschaftler gegeben. Doch damit nicht genug. Er hatte nach dem Literaturstudium in den 40er Jahren, in den Fußstapfen des Vaters, auch noch ein Medizinstudium absolviert und praktizierte am Kantonsspital Genf und später in der psychiatrischen Anstalt in Céret. In einem Radiogespräch von 2010 erinnert sich Jean Starobinsky daran, dass er Mediziner geblieben wäre, wenn sich in der Literatur keine Perspektive aufgetan hätte.
En fait, ma vie professionnelle n'était pas tout de suite assurée. Ça aurait été la clinique s'il n'y avait pas eu les sollicitations et les débouchés qui se sont offerts du côté de l'enseignement littéraire et historique.
Es kam zum Glück, möchte man sagen, anders. Freunde wie Eric Weil und Georges Bataille, die damals die literarische Zeitschrift Kritik herausgaben, baten ihn um Rezensionen medizinhistorischer Neuerscheinungen.
J'ai été assez vite recruté par la revue Critique et par mon ami Eric Weil et son ami Georges Bataille pour des chroniques critiques sur les publications récentes d'histoire de la médecine.
und während seines schon erwähnten Aufenthalts als Gastdozent an der Johns Hopkins University in Baltimore knüpfte Starobinsky Kontakte zur medizinhistorischen Abteilung, zum einflussreichen Philosophen und Wissenschaftshistoriker Alexander Coiré und zu Arthur Lovejoy, dem wichtigen Begründer der Ideengeschichte.
Quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis aussitôt mis en relation avec ce grand centre d'histoire de la médecine qu'était la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins et plus particulièrement son institut d'histoire de la médecine. C'est là que j'ai commencé à regarder du côté des médecins grecs, d'Hippocrate, etc.
Erst Ende der 60er Jahre wurden auch an Schweizer Universitäten medizinhistorische Vorlesungen Pflichtstoff für angehende Ärzte. Starobinsky war in Genf von 1966 bis zu seiner Emeritierung 1985 einer der Pioniere als Professor für Medizingeschichte, parallel zu seiner Tätigkeit als Professor für Ideengeschichte. Doch wie geht das zusammen? Überblickt man das Werk von Jean Starobinsky, versteht man es rasch. Seine medizinische Doktorarbeit schrieb er 1960 über die Geschichte der Behandlung der Melancholie. Lange wurde die Melancholie als Quelle des Schöpferischen betrachtet, bis sie im 19. Jahrhundert von der Psychologie entdeckt wurde. Im 20. Jahrhundert wurde die Melancholie zur Depression und Gegenstand des pharmazeutischen Interesses. Es ist kein Zufall, dass Jean Starobinskys Doktorarbeit zunächst in einer Buchreihe der Basler Pharmafirma Geigy erschien. Kehren wir an dieser Stelle noch einmal zurück in den Genfer Salon von Jean Starobinsky, wo unser Gespräch inzwischen ganz direkt bei Rousseau angekommen ist. Eine meiner Fragen ist, warum Rousseau für die Moderne interessant ist. Starobinsky erinnert daran, dass sich gerade die Romantiker gerne auf den Aufklärer Rousseau bezogen. Denn Rousseau war auch ein Wegbereiter für den modernen Subjektivismus. Deswegen mochten ihn die Romantiker und diese wiederum waren mit ihrem Interesse fürs Seelenleben eine Art Vorhut der späteren Psychologie.
Ce que Rousseau dans le contexte de la pensée des Lumières apporte d'extraordinairement précieux, c'est une façon de désigner ce que la pensée des Lumières ne considère pas au premier chef, c'est l'importance de la personnalité qui se pose elle-même comme un absolu ou comme prioritaire. Ce sera plus tard une attitude romantique et les romantiques sauront bien dire leur gratitude à l'égard de Rousseau.
Zugleich aber erinnert Starobinsky, und das ist typisch für ihn, an die politischen Kritiker Rousseaus im 19. und 20. Jahrhundert, die ihn als Bannerträger für einen übertriebenen Individualismus oder gar Egoismus sahen, der der Gesellschaft schadet.
C'est quand même là une façon de faire compter davantage le jeu de l'individu que et son destin et sa valeur contre les valeurs qui seraient au contraire celles d'un bien-être collectif. Il y aurait donc un individualisme orgueilleux qui pourrait aussi bien être rattaché à Rousseau.
Hier ist er wieder, der dialektische Zugriff, der auch ein weiteres Schlüsselwerk von Jean Starobinsky kennzeichnet. Es ist die Studie L'invention de la liberté, zuerst erschienen 1964 beim renommierten Kunstbuchverleger Albert Skira. Die Erfindung der Freiheit, das war ein reich illustrierter Aufriss des Zeitalters der Aufklärung, in dem Jean Starobinsky Literatur, Musik, Philosophie, Kunst zu einem sozialgeschichtlich grundierten Tableau fügte. Es war damals ein höchst innovativer Zugriff, den Starobinsky 1964 in einer Radiosendung über das Buch erklärt.
Il n'existe qu'assez peu d'histoire sociale de l'art. Nous n'avons pas voulu d'ailleurs dans cette collection rattacher tous les aspects de l'art à un fond social, bien sûr. Mais on sent un peu partout que c'est à l'ordre du jour, que on en a assez, soit des histoires de l'art encyclopédiques où l'on énumère minutieusement les artistes mineurs, où l'on fait l'histoire biographique des artistes, on a l'impression qu'il faut joindre un peu les choses, voir par exemple quel grand roman correspondait à telle tendance de la peinture, voir quel courant philosophique pouvait correspondre à certains choix esthétiques. Tout cela permet de repenser le passé, de le rapprocher d'ailleurs beaucoup des préoccupations actuelles.
Schluss mit dem Gärtchendenken, keine verstaubten Enzyklopädien mehr. Keine Behauptung eines objektiven Blicks auf die Geschichte, sondern Mut zu einer frischen, aus der eigenen Gegenwart heraus gedachten Perspektive auf die Vergangenheit. Jean Starobinsky formulierte hierzu gleich das Programm für eine ganze Reihe, in der sein Buch erschien und in dem schon ein wenig der Geist der kritischen Gesellschaftswissenschaften von 68 weht. Jean Starobinsky hat nicht nur zentrale Figuren, Episoden und Themen der europäischen Kulturgeschichte neu beleuchtet, die Strahlkraft seines Œuvres rührt auch von seinem Sensorium für literarische und künstlerische Qualität. Doch anders als in seiner Jugend ist es heute nicht mehr unbedingt ein Paul Valéry, den er am meisten schätzt. Valéry sei zwar ein großer Intellektueller, ein brillanter Diagnostiker des Zeitgeschehens, aber Starobinsky findet auch, dass sein Ehrgeiz und seine Nüchternheit ihn manchmal daran hinderten, sich auch einmal an einer Illusion zu berauschen.
Valéry était un homme qui cherchait à fixer les conditions dans lesquelles l'intellect peut s'exercer et maîtriser un domaine choisi. Et pour lui, il voulait rester en appétit devant tous les domaines. Et il s'essayait au dessin. La poésie était aussi une tentative. Et finalement, il y avait chez Valéry à la fois une grande subtilité et peut-être, malgré tout, un manque de générosité. L'idée n'étant que d'augmenter ses pouvoirs, de les maîtriser, de ne pas les perdre, d'éviter d'être enivré d'une illusion. Et il a dit les choses les plus vraies sur les menaces qui pèsent sur la civilisation. Rien ne l'a démenti.
Valéry schafft keine Utopien und keine neuen Räume. Und am schlimmsten wiegt für Starobinsky, er ist nicht großzügig. Großzügigkeit, Largesse, das aber ist ein weiteres Stichwort, eine Lebensdevise vielleicht auch für Jean Starobinsky, denn er hatte 1994 auf Einladung des Pariser Louvre eine Kabinettausstellung mit Zeichnungen unter genau diesem Motto der Largesse komponiert. Literatur, Dichtung, die großzügig Denkräume und Utopien schafft, die findet Jean Starobinsky heute eher im Werk des von ihm geschätzten Yves Bonnefoy und der Art, wie er sich mit Sonetten von Petrarca auseinandersetzt.
Le poète que je lis volontiers aujourd'hui, c'est Bonnefoy. Et Bonnefoy, quand il traduit et rapproche de nous, comme dans un dernier volume, quelques sonnets de Petrarca.
Eine Musik aus der Ferne der Vergangenheit und doch von heute – die uns den Abstand der Zeiten vor Augen führt und gleichzeitig die Hoffnung auf eine Zukunft nicht verstellt, eine Zukunft, in der es noch eine Sprache und ein Feld zu beackern gibt.
Et à ce moment-là retentit une musique qui vient de loin, du passé, et qui est d'aujourd'hui, et qui nous fait sentir tout l'écart des temps, et en même temps n'efface pas l'espoir d'un futur où il reste une parole, une possibilité pour un chant.
Nicht nur Dichtung und Literatur, auch die Musik bildet einen basso continuo in Jean Starobinskis Werk und Leben. Und der greifbarste Ausdruck davon ist sein Buch Les Enchanteresses, die Zauberinnen. Es verfolgt das Motiv der Macht und der Verführung in der Oper, besonders im 19. Jahrhundert. Aber wie immer, wenn Jean Starobinski ein Motiv von allen Seiten betrachtet, wendet er neben dem Mikroskopblick auch den Weitwinkel an.
Einer der Gründe für die mächtige Anziehungskraft, die die Oper ausübt, liegt darin, wie sie den Zauber der legendären Vergangenheit in einen gegenwärtigen Zauber verwandelt, der alles wagt im Augenblick, da sich die Handlung abspielt oder die gesungene Note vernommen wird. Die Einzigartigkeit der Oper besteht darin, dass sie körperliche Gegenwart bietet, die sich in höchster Anspannung der Darstellung eines schönen, festgelegten Schicksals widmet. Das Jetzt geht so in ein Einst hinüber, das Damals lässt die Gegenwart erstarren. Bei den schönsten Opernaufführungen nimmt man die doppelte Energie wahr, die einer fortdauernden Erinnerung und die einer erfinderischen Einbildungskraft. Die Einbildungskraft des Regisseurs muss uns fühlen lassen, dass die Musik von 1786 von einem anderen Ort als dem unseren zu uns spricht, ohne wiederherstellen zu wollen, was bedeuten würde, ihn doppelt zu verlieren. Die Wahrheit liegt auf der Höhe, die das Einst mit dem Jetzt in Beziehung setzt.
Das ist typisch für Starobinski. Er, der große Vermittler der Literatur und der Kunst vergangener Epochen, pocht beim Umgang mit der Vergangenheit immer auch auf einen Rest uneinholbarer Fremdheit. Er warnt uns vor falschen Umarmungen. Und so warnt er am Ende unseres Gesprächs über Rousseau auch vor vorschnellen oder gar falschen Aktualisierungen Rousseaus, so nahe sie angesichts vieler Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft liegen mögen.
Bien sûr, il faut à chaque fois être intensément présent à notre présent et ne pas considérer que le philosophe du passé nous offre une clé.
Der Philosoph der Vergangenheit liefert nicht unbedingt den Schlüssel für die Probleme der Gegenwart. Jean Starobinski hat mit seinem großen Œuvre viele Werke der Vergangenheit für uns neu erschlossen. Und seine klare, jargonfreie und unverstaubte Prosa ist auch für Laien zugänglich. Doch wie sieht ihn die heutige Fachwelt? Ich frage zuerst den jungen Literaturwissenschaftler Philipp Tyson von der ETH Zürich, dessen kulturwissenschaftlich angelegte Habilitation über das Orakel in der Literatur gerade erschienen ist. Ist Starobinski heute noch eine Referenz?
Er ist auf jeden Fall noch eine Referenzfigur, insofern, als dass man ihn lesen sollte. Weil er im Grunde einer der wenigen Autoren in der Literaturwissenschaft ist, die Themen und die methodischen Ansätze, die in den 60er, 70er Jahren erarbeitet wurden und die eigentlich lange prägend gewesen sind für die Literaturwissenschaft, auch so formuliert hat, dass sie verständlich waren, der trotz der wissenschaftlichen, literaturwissenschaftlichen, geistwissenschaftlichen Revolutionen, die sich in den Jahrzehnten ereignet haben, trotzdem es geschafft hat, bestimmte Begriffe, sprich Autorschaft, Subjektivität, Imaginatio, beizubehalten, ohne sie zu verkomplizieren und unzugänglich zu machen oder gar ganz zu streichen, was ja dann im Poststrukturalismus auch oft geschehen ist, ist nicht hermetisch geworden.
Und wichtig war Philipp Tyson zufolge, Starobinskis Rolle bei der Weiterentwicklung der Literaturwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Entscheidend war dabei zunächst sein Kontakt mit dem Romanisten Leo Spitzer in Amerika.
Leo Spitzer ist deswegen vielleicht der entscheidende Mann oder die entscheidende Größe in Starobinskis Biografie gewesen oder hat die entscheidende biografische Größe sein können, weil Figuren wie Spitzer die Brücke darstellen zu einer Literaturwissenschaft, die es hätte geben können in den 20er, 30er Jahren, wenn die Nazis nicht an die Macht gekommen wären.
Und Philipp Tyson erklärt Starobinskis Vorreiterrolle näher.
Wichtig ist zunächst einmal, wenn man sich anschaut, was in der kontinentalen Literaturwissenschaft funktioniert, insbesondere im deutschsprachigen Raum, was man dort hat, auch noch bis weit in die 60er Jahre. Das ist doch natürlich eine sehr verstaubte, autororientierte, biografistische, epochengeschichtliche Annäherung an Texte. Das heißt, man hat letztendlich bestimmte Symptome oder bestimmte Paradigmen gehabt und Vorstellungen gehabt von einzelnen Autoren und Epochen, hat die einfach drauf projiziert. Was er gelernt hat, denke ich, dort bei Spitzer, ist eine Herangehensweise, die zum einen natürlich, man könnte sagen, noch vom Zeitgeist getragen war, Psychoanalyse, das kam dann in den deutschsprachigen Ländern, also in der Schweiz speziell, würde ich sagen, ist ein großer Vermittler immer noch Peter von Matt gewesen. Das hat er gelernt, und zwar nicht so, wie man es dann ja klischeehaft weitergetragen hat.
Aus dem Nichts heraus ist Starobinskis Werk zwar nicht entstanden.
Aber er hat es im Grunde geschafft, diese Schulung in eine ganz spannende Perspektivierung von Literatur im gesellschaftlichen Kontext, also Literatur als Ausdruck einer Conditio Humana, das hat er geschafft zu kultivieren und in einer ganz eigentümlichen, eigenartigen, auch stilistisch hervorragenden und einzigartigen Weise, indem er eben in der Lage war, diese Symptomatiken, die er aus dem medizinischen und psychoanalytischen Bereich kannte, zu übertragen auf Textarbeit.
Jean Starobinski gelingt es in einem entscheidenden Moment der europäischen Geistesgeschichte, psychologische, medizinische und literarische Beschreibungen des Menschen miteinander zu verknüpfen. Und wie er dies tut, darin sieht auch der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner von der ETH Zürich Starobinskis singuläre Rolle. Hagner holt aus und erinnert zunächst an die Anfänge der Psychologie, um dies zu untermauern.
Es gibt im 18. Jahrhundert bei Lavater hier in Zürich, bei Lichtenberg in Göttingen und auch bei anderen Gelehrten, die sich für den Menschen interessieren, die Vorstellung, dass man, wenn man den Menschen verstehen will, sich die extremen oder die radikalen Exemplare der Menschheit anschauen muss. Und das war im 18. Jahrhundert die Trias der Kriminellen, der Wahnsinnigen und der Genies. Man dachte sich, das sind quasi Typen, die vom Mittel irgendwo abweichen, von dem, was die normalen Menschen ausmacht. Und wenn man die ganz besonders genau studiert und das vielleicht übereinander blendet, dann bekommt man so etwas heraus wie den Menschen eigentlich in seiner ganzen Vielfalt. Und dem ist Starobinski in seiner Arbeit dann historisch, analytisch gefolgt. Er hat also über den Künstler als Gaukler geschrieben, er hat über die Besessenen geschrieben, also über die Wahnsinnigen, und da eben schon relativ früh eine Perspektive aufgezeigt, die deutlich macht, dass man nun rein psychiatriegeschichtlich dem gar nicht mehr beikommt. Und Starobinski weiß genau und wusste genau schon vor 50 Jahren, was Psychiatriegeschichte ist und wie man die zu schreiben hat. Er hat eine Geschichte der Melancholiebehandlung geschrieben, aber für Texte wie denjenigen über die Besessenen hat diese Art von medizinhistorischer oder wissenschaftshistorischer Orientierung im Sinne einer disziplinären Verengung überhaupt nicht mehr ausgereicht. Das heißt, Starobinski hat sich für Themen interessiert, hat bestimmte Problemfelder aufgesucht und dann hat er einfach Beispiele herangezogen aus der Literatur, aus dem Theater, aus der Wissenschaft, aus der Psychiatrie und hat so eigentlich eine nicht disziplinäre Problemgeschichte entworfen seit den 60er Jahren, die natürlich enorm einflussreich gewesen ist für alles, was dann danach gekommen ist.
Michael Hagner, der selber auch studierter Mediziner ist, erklärt Starobinskis innovative Rolle als Medizinhistoriker genauer.
Zunächst einmal hat er Ideengeschichte betrieben, er hat die historische Entwicklung bestimmter Theorien und Ideen verfolgt, in einem berühmten Buch, Die kleine Geschichte des Körpergefühls beispielsweise. Und das ist eben der Versuch, die Konzepte, die über die Zönästhesie oder das Körpergefühl innerhalb der Medizin und der Physiologie und der Psychophysiologie entwickelt wurden, einfach mal zu rekonstruieren. Aber dann verlässt er diesen Weg auch schon. Das hätten jetzt andere Medizinhistoriker wahrscheinlich auch getan. Dann verlässt er aber diesen Weg und schaut sich dann an, wie das beispielsweise in Flauberts Madame Bovary passiert. Das heißt, dann geht er in die Literatur über, überraschenderweise vielleicht, aber das ist bei ihm fundamental. Das ist bei ihm Teil des Konzeptes, dass er die Probleme quer durch die verschiedenen Wissenssysteme und Aufschreibesysteme hindurch verfolgt und dementsprechend er gar nicht mehr auf eine disziplinär fixierte Medizingeschichte oder Literaturwissenschaft oder Philosophiegeschichte festzulegen ist, sondern er schaut, wie meandern bestimmte Vorstellungen, Werte, Ideen, Theorien, Konzepte durch verschiedene Bereiche der Kultur und des Wissens und verändern sich und setzen sich fest und schaffen einfach dadurch Sinn.
Als Historiker und damit auch kritischer Beobachter der Psychiatrie tritt Jean Starobinski in einem Moment auf den Plan, als die moderne Psychiatrie zunehmend auf Medikamente setzt. Suchte Starobinski mit dem in der Literatur gespeicherten Wissen über den Menschen einen anderen Zugang zur Krankheit? Durchaus, meint Michael Hagner.
Also die Verdichtung in der Erzählung, in bestimmten Typen, sagen wir in Shakespeares Hamlet mit der Figur der Ophelia, da werden bestimmte große Zusammenhänge verdichtet auf eine einzige Figur, auf eine einzige Erzählung hin. Und in diesem Zusammenhang ist Literatur dann so etwas wie Bewältigung, wie Trost, wie ein Wissen, das entwickelt wird, das vielleicht jetzt nicht die Wirkung eines Medikaments hat und nicht die Schnelligkeit einer Wirkung eines Medikaments, was aber auf längere Sicht vielleicht nachhaltiger ist, indem es einem einfach Einsichten und Erkenntnisse eröffnet, die man auf dem Wege der Pharmakologie nicht erreichen kann und die vielleicht sogar durch Medikamente einfach weggespült werden. Das soll jetzt in überhaupt keiner Weise ein Plädoyer gegen Pharmaka sein. Das ist überhaupt nicht mein Punkt, sondern es geht darum, dass es zu diesen Phänomenen der Extreme, wie ich das vorhin genannt habe, also Geisteskrankheit oder Wahnsinn oder wie immer man das bezeichnen möchte, dass es da einfach noch andere Schlüssel und andere Zugänge dazu gibt, deren Potenzial man nicht kritisch übernehmen muss, dass es aber einfach auszuloten gilt.
Und eine Scharnierstelle zu solchen Lesarten bildet laut Philipp Tyson der für Jean Starobinski zentrale Begriff der individuellen Einbildungskraft.
Weil er eben nicht eine anonyme Macht dort einsetzt und sagt, naja, es gibt bestimmte Bedürfnisse, Zwecke des Handelns und Literatur verwirklicht davon einen, sondern er sagt, die Einbildungskraft ist eigentlich das Moment, was unseren Alltag, unsere Existenz strukturiert und unsere Beziehungen vor allem zur Umwelt, zur Empirie strukturiert. Das heißt, wir nehmen nichts wahr, ohne dass die Einbildungskraft irgendwie involviert ist, auf irgendeine Weise.
Und die Literatur spielt eine Schlüsselrolle.
Die Literatur ist ein spezieller Modus, damit umzugehen, nämlich reflektiert umzugehen. Deswegen kann, und das ist natürlich das, der Glücksfall, dass man jemanden hat, der auf beiden Feldern aktiv ist. Deswegen kann der Psychoanalytiker oder muss der Psychoanalytiker die gleichen Techniken eigentlich beherrschen, die er von der Literatur auch lernen kann. Das heißt, er muss erkennen, welche Symbole, welche Metaphern hat ein Mensch gebildet, um die Beziehungen, die er zur Welt unterhält, zu kennzeichnen.
Wer sich mit dem Werk von Jean Starobinski auseinandersetzt, kann also auf vielen Feldern etwas lernen. Und vor allem eines, was Michael Hagner hervorhebt.
Was man sicherlich von ihm lernen kann, ist, dass man nicht diese scharfe Trennung macht zwischen eher naturwissenschaftlichen und eher geisteswissenschaftlichen Bereichen, sondern dass man sich doch in beide Bereiche hineintraut und dann schaut, welche Verbindungen, welche Kohärenzen, aber natürlich auch welche Unterschiede und welche Reibungen man also dabei herausfinden kann.
Mehr Wagemut, um Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede zwischen den Disziplinen herauszufinden, mehr Mut auch, den Reibungen zwischen ihnen nachzuforschen, das kann man von Jean Starobinski lernen. Von Jean Starobinski, der am Ende eines langen Gesprächs und eines langen Gelehrtenlebens auch vom Mut zum Zweifel am eigenen Wissen spricht.
On peut toujours mettre en doute son propre savoir, toujours possiblement victime d'une illusion.
Diese Sendung hören Sie ein zweites Mal übermorgen Sonntag um 15 Uhr hier auf DRS2 oder aber online unter drs2.ch. Nächsten Freitag erzählen wir hier in der Passage 2 die Geschichte, wie der schwarze US-amerikanische Schriftsteller James Baldwin zwischen 1951 und 1953 die Schweiz erlebte. Damals nämlich zog sich der Schriftsteller nach Leukerbath zurück, um dort zu schreiben. Wie ein Schaf in der Wüste. So der Titel des Features von Michael Staufer und Rolf Herrmann. Zu hören heute in einer Woche in der Passage.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.